Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nordkorea und Südkorea streben einen Friedensschluss an. Darauf verständigten sich die Staatschefs beider Länder bei einem historischen Treffen im Grenzort Panmunjom. Der Koreakrieg war 1953 lediglich mit einem Waffenstillstand zu Ende gegangen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Südkoreas Präsident Moon Jae-in verkündeten gemeinsam, dass sie die Halbinsel atomwaffenfrei machen wollen. Nach der Unterzeichnung der Erklärung umarmten sich die beiden.
Nur kleine Schritte für zwei Staatschefs, doch vielleicht ein großer Schritt für ganz Korea. Kim Jong-un überquert als erster die Demarkationslinie Richtung Süden, da wo man 1953 nach dem Koreakrieg den Waffenstillstand schloss. Dann nimmt Kim Präsident Moon an die Hand und führt ihn kurz in den Norden. Gegen das Protokoll, doch voller Symbolkraft. Ich hoffe aufrichtig, dass jeder Koreaner den Weg, den ich heute gegangen bin, in Zukunft auch gehen kann. Wir werden Frieden und Wohlstand haben, ohne Krieg fürchten zu müssen. Die verfeindeten Brüder sind sich heute sehr nah gekommen, näher als auch nur irgendein Beobachter hätte vermuten können. Ein politischer Coup. Nord- und Südkorea wollen die Versöhnung und dies schnell. Schon bis zum Ende des Jahres soll es ein Friedensabkommen geben. Außerdem verfolgen sie das gemeinsame Ziel einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel. Wir hatten ein historisches Treffen und wir haben eine wertvolle Vereinbarung getroffen. Es wird keinen weiteren Krieg in Korea geben. Jetzt startet der Friedensprozess. Moons Ziel als Gastgeber war es, eine persönliche Verbindung zu Kim aufzubauen. Es könnte ihm gelungen sein. Der Holzweg, auf dem beide wandelten, er war heute keiner. Die kleine Brücke erstrahlt im Friedensblau der Vereinten Nationen. Die Intimität reicht bis zum Vier-Augen-Gespräch beim Kaffeekranz auf der Parkbank. Ein außergewöhnlicher Tag endet mit Bankett und Lichtershow. Dann geht's nach Hause. Doch das nächste Treffen ist schon verabredet. Im Herbst empfängt Kim Moon in Pyongyang zum Gegenbesuch. Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Ende Mai, Anfang Juni wollen sich Donald Trump und Kim Jong-un treffen. Dann wird sich zeigen, was die Nord-Süd-Verabredungen von heute tatsächlich wert sind. Die beiden Koreas haben vorgelegt. Trump muss aufpassen, nicht als Spielverderber dazustehen.
Entspannung scheint weltweit denkbar nach dem innerkoreanischen Gipfel. Auch hier in Alaska, der ersten US-Verteidigungslinie gegen einen möglichen nordkoreanischen Raketenangriff. Präsident Trump spricht vor US-Sportlern von der Hoffnung, die Menschen in Süd- und Nordkorea könnten in Frieden zusammenleben. Bisher hat man gesagt, entweder alles bleibt in Korea, wie es ist, oder es gibt Krieg. Jetzt gibt's eine viel bessere Alternative, als sie irgendwer für möglich gehalten hätte. Die Bundesregierung reagiert zustimmend. Nordkorea müsse jetzt aber seine Atomwaffen vernichten.
Grundsätzlich sind wir froh darüber, dass Nordkorea endlich die ausgestreckte Hand Südkoreas angenommen hat. Also nicht nur bildlich, sondern auch hoffentlich in der Sache.
Das ist ein wichtiger Schritt von Seoul und Pyongyang in Richtung Aussöhnung, so das Außenministerium in Moskau. Und China ergänzt, wir hoffen und erwarten, dass dieses historische Zusammentreffen am Anfang eines Weges steht, der bei andauerndem Frieden auf der Halbinsel endet. Doch bis dahin ist es noch weit. Die Soldaten in Alaska bleiben wachsam.
Die Annäherung auf dem Gipfel weckt in beiden Staaten die Hoffnung auf Wiedervereinigung. Seit 1948 ist Korea geteilt. Beide Länder führten einen Krieg mit Millionen Toten.
Die koreanische Halbinsel zwischen Japan und China hat eine lange gemeinsame Geschichte und Kultur und war ein zusammenhängendes Gebiet. 1910 annektiert Japan die Halbinsel und macht Korea zur japanischen Kolonie. Im Zweiten Weltkrieg kapituliert Japan und die Alliierten übernehmen die Kontrolle über die Halbinsel. Die Sowjetunion über den Norden Koreas, die USA über den Süden. Als Grenze wird willkürlich der 38. Breitengrad bestimmt. Im Süden entsteht wenig später die Republik Korea, Südkorea, im Norden die Demokratische Volksrepublik Korea, Nordkorea. Kurz nach der Gründung der beiden Staaten greift der Norden den Süden an. Es folgt der Koreakrieg. Die Sowjetunion und China kämpfen an der Seite des Nordens, die USA und weitere UN-Truppen an der Seite des Südens. Schätzungsweise 4 Millionen Menschen sterben. Die Grenze auf der Halbinsel hat der Krieg wenig verändert. Bis heute verläuft sie nahe des 38. Breitengrads.
Zum Gipfel von Nord- und Südkorea bringt das erste einen Brennpunkt, gleich nach dieser Tagesschau. Mehr Informationen finden Sie auch auf tagesschau.de. US-Präsident Trump hat Bundeskanzlerin Merkel heute im Weißen Haus empfangen. Im Vorfeld galt der Besuch als schwierig. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen zwei Themen mit hohem Konfliktpotenzial. Die bevorstehenden US-Zölle auf Stahl und Aluminium und das internationale Atomabkommen mit dem Iran. Die Begrüßung verlief allerdings betont herzlich.
Sie finden nicht den direkten Weg zueinander. Der Cadillac mit der Kanzlerin muss noch mal zurücksetzen, bevor der Präsident sie empfangen kann. Doch dann gibt es Applaus von Trump und sogar zwei Küsschen. Die Begrüßung ist geglückt. Charmant gibt sich Trump auch im Oval Office. Der US-Präsident nennt Merkel eine außergewöhnliche Frau und gratuliert ihr herzlich zum Wahlsieg.
Dankeschön. Dankeschön auch für den Empfang und für die Glückwünsche zur Wiederwahl. Die Regierungsbildung hat etwas gedauert, aber jetzt war es mir ganz wichtig, als ersten Besuch außerhalb Europas hier nach Washington zu kommen und unsere Zusammenarbeit zu vertiefen. Und ich freue mich auf die Gespräche.
Nur 2,5 Stunden hat die Kanzlerin im Weißen Haus. Dabei steht eine ganze Reihe von großen Themen auf der Tagesordnung. Wir werden wohl über den Iran sprechen, aber ich erwarte nicht, dass es zwangsläufig in die eine oder die andere Richtung läuft. Aber es wird eine gute Diskussion. Trump droht, aus dem Iran-Abkommen von 2015 auszusteigen. Es soll verhindern, dass der Iran die Fähigkeit zur Entwicklung von Atomwaffen erlangt. Trump geht die Vereinbarung aber nicht weit genug. Merkel will ihn zum Verbleib bewegen. Das hitzigste Thema zwischen Deutschland und den USA ist die Handelspolitik. Trump will die heimische Industrie stärken und hat Sonderzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium verhängt. Die Europäische Union ist noch bis zum 1. Mai davon ausgenommen. Merkel will Trump davon überzeugen, dass es so bleibt. Doch auch wenn der Präsident heute außergewöhnlich freundlich auftritt, könnte er in der Sache hart bleiben.
In diesen Minuten läuft die Pressekonferenz von Merkel und Trump im Weißen Haus. Stefan Niemann in Washington, was lässt sich zu dem Treffen sagen?
Ja, Atmosphäre scheint es deutlich besser zu laufen zwischen den beiden als bei ihrem ersten Treffen hier im Weißen Haus vor einem Jahr. Da gab es ja merkwürdige, befremdliche Momente im Oval Office. Diesmal zeigte sich der Gastgeber deutlich charmanter und wohlwollender, machte der Kanzlerin viele Komplimente und sprach von einer hervorragenden Beziehung. Aber die Frage ist, ob diese warmen Worte der Freundschaft sich auch übersetzen in Zugeständnisse. Und da sind wir ehrlich gesagt skeptisch, ob die Kanzlerin mit ihrem nüchtern, sachlichen Arbeitsstil eine Zauberformel gefunden hat für den Umgang mit einem impulsiven Präsidenten, der die Tradition der jahrzehntelangen Partnerschaft mit Europa schwungvoll über Bord wirft und alles seiner Wahlkampfformel Amerika zuerst unterwirft. Also die Beobachter sind skeptisch, ob der Präsident die EU wirklich dauerhaft ausnehmen wird von den Zöllen gegen Stahl und Aluminium aus den europäischen Ländern. Da sind hier große Fragezeichen.
Danke, Stefan Niemann in Washington. Die Euro-Finanzminister haben die Weichen für ein Ende der Griechenland-Rettung gestellt. Beim Treffen der Euro-Gruppe in Sofia sagte EU-Finanzkommissar Moscovici, Athen sei dabei, seine Reformverpflichtungen zu erfüllen. Voraussichtlich beim nächsten Treffen im Juni kann Griechenland ein Abkommen erreichen und damit nach 8 Jahren unter dem Rettungsschirm seine finanzielle Selbstbestimmung zurückerlangen. Zuvor sollen EU-Inspektoren eine letzte Prüfung vornehmen.
Die Atmosphäre zwischen dem griechischen Finanzminister und Olaf Scholz in Sofia gelassen und freundlich. Mit Vorgänger Schäuble war das längst nicht immer so. Bei seinem ersten Auftritt soll Scholz die Politik der neuen Bundesregierung erläutern. Das ist hier verbunden mit hohen Erwartungen. Wird Scholz kompromissbereiter oder soll es so strikt weitergehen wie mit Schäuble?
Ja, ich werde ihn das fragen.
Es geht mal wieder um viele Milliarden. Griechenland soll im Sommer raus aus dem europäischen Hilfsprogramm. Danach sollen Schuldenerleichterungen folgen.
Alle wissen, dass die Lage sich verbessert hat, aber natürlich müssen wir jetzt erstmal genau hinschauen.
Zurückhaltung, obwohl Griechenland die Reformvorgaben erfüllt hat. Aber das Land hat noch immer mehr als 300 Milliarden Euro Schulden. Ein Teilschuldenerlass steht im Raum, das kann teuer werden. Auch Frankreich erwartet Entgegenkommen. Die Eurozone soll schnell reformiert, Risiken sollen besser verteilt werden, aber nicht auf Kosten Deutschlands, meinen Kritiker. Und die hat Scholz vor allem in der eigenen Regierungskoalition.
Das Wichtigste ist, dass wir die künftigen Aufgaben des europäischen Stabilitätsmechanismus bestimmen, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Risiken im Bankenbereich abgebaut werden. Da geht es um Kredite, die nicht bedient werden. Aber das geht alles zusammen, wenn man es richtig macht.
Ja, aber man muss jetzt genau hinschauen. Scholz will nicht bremsen, aber seriös und solide auftreten. Ganz wie ein deutscher Finanzminister eben und ein bisschen wie zuvor Schäuble.
Die Haushaltsplanung der Bundesregierung für die kommenden Jahre steht. Aus Regierungskreisen wurden heute Einzelheiten bekannt. Demnach sind die wichtigsten Projekte der schwarz-roten Koalition fest eingeplant, ohne dass neue Schulden gemacht werden müssen. Insgesamt sollen die Mehrausgaben bis 2021 bei fast 46 Milliarden Euro liegen.
Wo das Geld so überall hinfließen kann. Genauso wie Verbrauchern geht es einem Finanzminister bei der Finanzierung eines ganzen Staates. Mit Olaf Scholz ist neuerdings wieder ein Sozialdemokrat fürs Geldausgeben zuständig, mit eigenen Prioritäten.
Wir werden die Investitionen verstärken, da insbesondere im sozialen Arbeitsmarkt, Bildungsbereich, Ausbau von Ganztagsschulen und vor allen Dingen im Wohnungsbau, um in vielen Städten bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
In der Haushaltsplanung setzen Union und SPD bis 2021 vereinbarte Schwerpunkte um. In Zukunftsinvestitionen fließen zum Beispiel knapp 6 Milliarden, in Familie und Soziales 12, in die Förderung strukturschwacher Gebiete weitere 12 und in die Entlastung der Bürger beim Solidaritätszuschlag 10 Milliarden Euro. Die Union vermisst unvermeidliche Langfristausgaben.
Wichtige politische Vorhaben fehlen, zum Beispiel der Digitalpakt Schule, wo 5 Milliarden vereinbart worden sind, oder steuerliche Entlastung der Bürger, wozu wir rechtlich gehalten sind, Stichwort Grundfreibetrag, das ist eine Summe von etwa 8 Milliarden.
Auch muss Deutschland wesentlich mehr nach Brüssel zahlen, wenn Großbritannien die EU verlässt. Die Opposition bemängelt zudem, der Haushalt setze inhaltlich falsche Schwerpunkte.
Die Welt verändert sich und der Haushalt bleibt, wie er ist. Und das, was man an Mehreinnahmen hat, gibt man aus. So kriegt man keine Zukunft hin.
Diese große Koalition, die hat so viel Spielraum. Die könnte so gezielt wirklich armen Kindern und Alleinerziehenden helfen. Das machen sie nicht in erster Linie, sondern sie bedienen auf breiter Front.
Ähnlich die Kritik der Linken. Statt soziale Politik zu machen, setze der Finanzminister wie sein Vorgänger allein auf den ausgeglichenen Haushalt.
Seit der Wiedervereinigung gab es noch nie so wenig Arbeitslose in einem April wie in diesem Jahr. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im laufenden Monat 2.384.000 Menschen arbeitslos gemeldet. 74.000 weniger als im März und 185.000 weniger als noch vor einem Jahr. Die Quote lag bei 5,3%. Sorge bereiten nach wie vor schlecht qualifizierte Hartz-IV-Empfänger. Der Chef der Bundesagentur Scheele schlägt vor, die Betroffenen beruflich zu fördern, statt sie zügig in eine Aushilfstätigkeit zu vermitteln. Bislang gibt die Rechtslage der Vermittlung den Vorrang. Bundesweite Stadionverbote für Fußballfans sind laut Bundesverfassungsgericht zulässig. Sie dürfen allerdings nicht willkürlich festgelegt werden und müssen auf einem sachlichen Grund beruhen. Eine Straftat muss dabei nicht nachgewiesen werden. Verfassungsbeschwerde eingelegt hatte ein Bayern München-Fan, der mit einem Stadionverbot belegt worden war, aus seiner Sicht zu Unrecht.
Randale am Rande von Fußballspielen, für Polizei und Vereine schon lange ein großes Problem. 2006 kam es nach der Bundesliga-Partie MSV Duisburg gegen Bayern München zu Ausschreitungen mit Verletzten. Rund 50 Menschen wurden in Gewahrsam genommen, auch der damals 16-jährige Kläger. Gegen den Bayern-Fan wurden Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs eingeleitet, später wegen Geringfügigkeit eingestellt. Nach den Richtlinien des DFB reichte dies, auch ohne Verurteilung, für ein bundesweites Stadionverbot. Diese Praxis hat das Bundesverfassungsgericht nun bestätigt. Veranstalter von Großereignissen dürften zwar niemanden willkürlich ausschließen, so die Richter, mit einem sachlichen Grund sei ein Stadionverbot aber zulässig.
Ein solches kann auch ohne Nachweis einer Straftat auf die Besorgnis gestützt werden, dass von den Betroffenen zukünftig Störungen ausgehen werden. Die Betroffenen müssen aber zuvor angehört werden und ihnen ist auf Verlangen eine Begründung mitzuteilen.
Der Kläger habe sich bewusst in einem Umfeld bewegt, das Gewalttaten begangen habe, so das Gericht. Das sei ein sachlicher Grund für ein Stadionverbot.
Es hat eine sehr große Bedeutung und wird sicherlich auch uns im weiteren Fandialog helfen, weil an dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kommt jetzt niemand mehr vorbei.
In diesem jahrelangen Gerichtsverfahren haben Fans und Vereine intensiv darüber gestritten, ob die Regeln für Stadionverbote zu streng sind. Nun hat Karlsruhe diese Regeln bestätigt. Für Fans durchaus ein Warnsignal, dass die Hürden für Stadionverbote nach Ausschreitungen relativ niedrig sind.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 28. April.
Der Osten und Südosten profitieren morgen von dem Hoch über Osteuropa, sonst eher durchwachsenes Wetter. In der Nacht kann es an den Küsten und im Nordwesten sowie anfangs an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter geben. Sonst ist es teilweise klar. Am Tag ist es im Nordwesten wolkig mit Schauern, im Osten und Südosten ist es meist freundlich. Später muss in der Südhälfte örtlich mit Gewittern gerechnet werden. In der Nacht 12 bis 4 Grad, am Tag 12 Grad auf den Nordseeinseln, 26 Grad in Niederbayern. Auch am Sonntag ist es im Südosten oft sonnig, im Westen und Nordwesten regnet es, dabei mitunter heftige Gewitter, sonst Sonne, Wolken, aber auch einzelne Schauer und Gewitter. Am Montag und am Dienstag durchwachsenes Wetter, wobei es am Montag im Westen sehr windig ist.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni um 21.55 Uhr.